C1 ÖIF-Test. Aufgabe 1. Lesen Sie Aufgabe 1 gut durch. Sie haben 2 Minuten Zeit. Situation. Sie hören jetzt eine Radiosendung. Lesen Sie die folgenden Aussagen und kreuzen Sie jeweils die richtige Lösung A, B oder C auf dem Antwortbogen an. Sie hören den Text 2-mal. Abschnitt 1.
Der österreichische Wintertourismus steht unter Druck. Schneereiche und lange Winter sind zur Seltenheit geworden. Riesige Skigebiete konkurrieren um Gäste. Einheimische sehen sich mit horrenden Lebenskosten konfrontiert und der Ruf nach Nachhaltigkeit verhallt oft. Hat das Skifahren, wie wir es kennen, noch Zukunft? Ein Bericht von Alexandra Margreiter. Marion Stiegler ist Tourismusforscherin an der Universität Innsbruck. Sie berät Wintersportorte hinsichtlich zukunftstauglicher Konzepte.
Derzeit kämpfen vor allem kleine Skigebiete in Österreich ums Überleben, denn sie haben meist weniger finanzielle Mittel und können unmöglich mit der innovativen Technologie der Riesen mithalten. Für die Kleinen ist es wichtig, sich zu spezialisieren, beispielsweise auf Familien, und sich für diese Zielgruppe zu rüsten. Ein anderer Aspekt wird bis 2050 alle betreffen, die Klimaerwärmung. Für Seilbahnunternehmen ergibt sich daraus die Notwendigkeit, über eine moderne Beschneiungstechnik verfügen zu müssen, um den Skibetrieb auch bei wenig Naturschnee garantieren zu können. Wer vor den Kosten für diese Anlagen zurückschreckt, wird leider keine Chance haben. Zusätzlich wird die Seehöhe immer entscheidender werden. Fremdenverkehrsorten unter 1500 Metern lege ich dringend eine Umorientierung nahe, denn diese werden ohne den Skisport existieren müssen, zumal durch die steigenden Temperaturen in dieser Höhe auch die künstliche Schneeproduktion an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stoßen wird.
Skigebiete, die an einem Plan B arbeiten, sucht man dennoch wie die Nadel im Heuhaufen. Zu nahezu jedem Saisonstart präsentiert man den Besuchern einen neuen Lift, eine neue Abfahrt, ein neues Après-Ski-Lokal. Die mäßigen Zukunftsprognosen scheinen das Expansionsbestreben der Seilbahnunternehmen nicht zu bremsen. Anna Ladinik ist damit täglich konfrontiert.
Als Landesumweltanwältin prüfe ich im Auftrag der Tiroler Landesregierung jährlich über 1000 Bauvorhaben von Liftbetreibern. Diese befinden sich heute in einem komplexen Spannungsfeld, weil ihre Lifte und Geräte für die Pistenpräparierung auf dem neuesten Stand sein müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Gleichzeitig haben sie natürlich dafür zu sorgen, dass sie ausreichende Erlöse erzielen, um das alles finanzieren zu können. Gleichzeitig dürfen aber die Tageskarten nicht unerschwinglich werden. Leider wird im Zuge von Baumaßnahmen oft vergessen, auch die Natur in die Kalkulation mit einzubeziehen. Wir haben im Moment zum Beispiel Ansuchen von Liftbetreibern in Genehmigungsverfahren, die darauf abzielen, ganze Grate wegzusprengen, weil die Berge nicht so gewachsen sind, wie sich die Liftbetreiber das wünschen.
Ladinik hat ein Beschwerderecht im sogenannten Umweltverträglichkeitsprüfverfahren.
Ehrlich gesagt fühle ich mich schon manchmal verloren bei dieser Fülle an Anträgen. Es ist wie ein Kampf gegen Windmühlen, weil im Endeffekt können meine Beschwerden nur selten etwas bewirken.
Grund dafür sei laut Ladinik die Abhängigkeit der Regionen vom Fremdenverkehr.
Die ökonomische Komponente des Skisports ist so stark geworden, dass man davon ein unmittelbares öffentliches Interesse ableiten kann. Denn der Tourismus hat nicht nur einen Effekt auf Lifte, Hotels und Gastronomie. Die unterschiedlichsten Branchen profitieren indirekt von seiner Wertschöpfung. Handwerksbetriebe wie Tischler beispielsweise, die es heutzutage sonst eher schwer haben, leben in touristischen Gegenden neu auf. Wenn eine Region vom Tourismus lebt, hat das eine sehr starke Auswirkung auf Rechtsverfahren. Viele Bauprojekte der Bergbahnen müssen selbst dann gestartet werden, wenn mehrere Faktoren wie beispielsweise ein massiver Eingriff in die Umwelt dagegen sprechen.
Abschnitt 2.
Unter der einheimischen Bevölkerung führen Bauprojekte immer wieder zu Polarisierung. Für die Verwirklichung großer Projekte sind häufig Umwidmungen notwendig. Hubert Fischer vom Österreichischen Naturschutzbund erläutert die Sensibilität der Thematik.
Im Moment ist es so, dass auf kommunaler Ebene, also in den Ortschaften selbst, entschieden wird, welcher Acker in einem Baugrund umgewidmet wird. Das sollte sich meiner Meinung nach dringend ändern. Derart weitreichende Beschlüsse für die Natur und die Bevölkerung gehören unbedingt auf eine höhere Ebene verlegt, am besten in die Kompetenz des Landes. Was passiert? Wenn die Gemeinden das selber machen, sieht man zum Beispiel im Pinzgau. Das Landschaftsbild leidet unter der Zersiedelung. Wo früher ein Bauer seine Kühe hat weiden lassen, steht jetzt ein Apartmentkomplex und keiner weiß genau, wem der nützen soll. Die Pisten sind zu Spitzenzeiten doch mit den aktuellen Nächtigungszahlen schon voll.
Außerdem, so Fischer, mache man sich immer abhängiger vom Tourismus, wenn freie Flächen, die ursprünglich der Lebensmittelproduktion dienten, verbaut werden.
Ich finde es ganz wichtig, dass bei uns keine Äcker mehr als Bauland herhalten müssen.
Der Alpenforscher Siegfried Haller beschäftigt sich mit dem Einfluss des Fremdenverkehrs auf das alltägliche Leben in den Tourismusregionen.
In Wintersportorten wie St. Anton kostet die monatliche Miete für einen 10 Quadratmeter großen Raum ca. 750 Euro, weil jedes freie Zimmer an Touristen vermietet wird. Für die ansässigen Bürger stellt das einen unglaublichen finanziellen Druck dar. Da hilft auch ein hohes Einkommen nicht, um dem standzuhalten. Zusätzlich verstärken Auswärtige mit viel Geld, die sich dauerhaft Ferienunterkünfte anmieten oder gar kaufen, den Wettbewerb noch weiter und bringen der Region kaum Wertschöpfung. Aus diesen Gründen entscheiden sich vor allem die Jungen dazu, ihre Zukunft woanders aufzubauen. Das hat übrigens auch direkte Auswirkungen auf den Fremdenverkehr. Gibt es zu wenig Einwohner in einer Gemeinde, so ist sie nicht mehr authentisch und verliert ihren Reiz als Urlaubsziel.
Abschnitt 3.
Skigebiete verfolgen das Ziel, eine hohe Auslastung an möglichst vielen Betriebstagen zu erreichen. In Kitzbühel beispielsweise beginnt die Skisaison daher schon im Oktober. Und das auch, wenn im Tal noch Badetemperaturen herrschen. Die Geschäftsführung der Kitzbüheler Bergbahnen erklärt.
Frischen Kunstschnee kann man zu dieser Jahreszeit nur unter Beigabe von bakteriellen Zusätzen erzeugen. Dieses Vorgehen lehnen wir aber grundsätzlich ab. Der geniale Trick, den wir anwenden, nennt sich Snow Farming. Dabei werden Schneereste des Vorjahres unter isolierenden Matten konserviert und Anfang Oktober auf den Hängen verteilt und plattgewalzt. Natürlich stellt das Einlagern des Schnees einen erhöhten Energiebedarf dar, dennoch ist es die beste Möglichkeit, um die Skisaison zu verlängern. Das Konzept funktioniert für uns einwandfrei. Bestätigt wird das durch unsere Gäste, von denen tolle Rückmeldungen kommen. Sie sind mit dem Fahrgefühl auf dem Vorjahresschnee sehr zufrieden.
Auf der Suche nach alternativen und schneesicheren Gebieten werden Gletscher als Skigebiet immer interessanter. Ladinik weiß, wie der Gletschertourismus abläuft.
Damit die Gletscher länger befahrbar bleiben, werden heutzutage auch hier schon Beschneiungsanlagen für die Herstellung von technischem Schnee eingesetzt. Für die Instandhaltung der Pisten ist es außerdem notwendig, Gletscherspalten zu schließen. Das wäre sonst viel zu gefährlich. Die Gletscherspalten müssen also von Baggern mit Eis zugeschaufelt werden. Dafür wird meterhoch Eis abgetragen. Dieses Eis schmilzt dann natürlich viel schneller als das, das fest mit dem Gletscher verbunden ist. Die klimabedingte Abschmelzung auf diese Weise zu beschleunigen, finde ich sehr problematisch. Aus meiner Sicht wäre es wichtig, diese sensible Zone zu schonen und so wenig wie möglich in die natürliche Beschaffenheit von Gletschern einzugreifen.
Abschnitt 4. Um die Wirtschaftlichkeit eines Skigebiets und dessen Zukunftssicherheit zu verbessern, kann ein Blick in die Vergangenheit hilfreich sein. Dazu Marion Stiegler.
Erst seit ca. 20 Jahren verzeichnet Österreich im Winter mehr Gäste als im Sommer. 1975 beispielsweise wurden im Sommer über 70 Millionen Nächtigungen dokumentiert, im Winter weniger als die Hälfte. Dieses Verhältnis wieder zu erlangen ist absolut nicht unser Ziel, aber im Sommertourismus der Skigebiete liegt noch viel Potenzial. Und jetzt ist die Zeit, dafür zu sorgen, dass es ausgeschöpft wird. Denn die kühleren Temperaturen in den Alpen stellen eine immer interessanter werdende Abwechslung zum heißen Strandurlaub dar. Wird also eine Seilbahn auch im Sommer genutzt, beispielsweise um Wanderer oder Radfahrer zu befördern, kann das Investitionen für den Winterbetrieb absichern. Die Wertschöpfung ist im Sommer zwar geringer, weil der Wintergast pro Tag deutlich mehr Umsatz bringt, dennoch lohnt es sich, einen flächendeckenden Betrieb der Hütten und Gasthäuser auf den Bergen während der gesamten Sommersaison anzubieten.
Auch in der benachbarten Schweiz sucht man nach Strategien, den Wintertourismus auszubauen. Im ehemaligen Skigebiet Le Diablere in den südwestlichen Berner Alpen konnte man trotz aller Bemühungen einen Konkurs vor ca. 15 Jahren nicht verhindern. Geschäftsleute aus der Umgebung kauften die Firma und investierten 30 Millionen Franken in den Ausbau des neu eröffneten Skigebiets Glacier 3000. Denn die wunderbare Umgebung in den schneebedeckten Bergen reicht als Anreiz, die Schweizer Alpen zu besuchen, längst nicht mehr aus. Zu groß ist in einer globalisierten Welt die Konkurrenz, die beispielsweise von den Winterangeboten Islands oder den skandinavischen Ländern ausgeht. Das neue Konzept sieht vor, aus dem gewaltigen Touristenpotenzial Asiens zu schöpfen. Der Seilbahnchef des Glacier 3000 verbringt deswegen jährlich 2 bis 3 Monate in Asien, um sein Skigebiet persönlich zu vermarkten. Skifahrer sind am Glacier 3000 inzwischen allerdings in der Minderheit. Die meisten Gäste sind Fußgänger aus Asien, die ihre ersten Erfahrungen mit Schnee und Eis machen. Für Tourismusregionen, die Gefahr laufen, in Zukunft von klimabedingter Schneearmut betroffen zu sein, findet Marion Stiegler klare Worte.
Skigebiete sollten althergebrachte Wintersportarten wie Langlaufen oder Rodeln, die geringere Schneemassen erfordern, wieder aktivieren. Auch Wanderungen und Spaziergänge können vielen Gästen einen schönen Winterurlaub bescheren. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang außerdem den 4-Jahreszeiten-Tourismus. Gesundheitstourismus, Seminartourismus oder Kurtourismus sind gänzlich jahreszeiten- und klimaunabhängig und haben aufgrund ihrer Stabilität großes Potenzial. Ich kann mir vorstellen, dass Skigebiete um eine dieser Sparten ergänzt werden. Über die Urlauber sollte man wissen, dass sich durch den demografischen Wandel die Gruppe der 50- bis 69-Jährigen in den nächsten Jahren vermutlich weiter vergrößern wird. Diese Generation ist heutzutage ebenso aktiv wie die jüngere, hat durchschnittlich aber ein größeres Einkommen zur Verfügung.
Dem österreichischen Wintertourismus steht keine leichte Zeit bevor. Selbst wenn es gelingt, ihn an sich verändernde klimatische Bedingungen anzupassen, sollte das Ziel, dem Klimawandel entgegenzuwirken, keinesfalls auf die lange Bank geschoben werden.
Sie hören den Text jetzt noch einmal. Abschnitt 1.
Der österreichische Wintertourismus steht unter Druck. Schneereiche und lange Winter sind zur Seltenheit geworden. Riesige Skigebiete konkurrieren um Gäste. Einheimische sehen sich mit horrenden Lebenskosten konfrontiert und der Ruf nach Nachhaltigkeit verhallt oft. Hat das Skifahren, wie wir es kennen, noch Zukunft? Ein Bericht von Alexandra Margreiter. Marion Stiegler ist Tourismusforscherin an der Universität Innsbruck. Sie berät Wintersportorte hinsichtlich zukunftstauglicher Konzepte.
Derzeit kämpfen vor allem kleine Skigebiete in Österreich ums Überleben, denn sie haben meist weniger finanzielle Mittel und können unmöglich mit der innovativen Technologie der Riesen mithalten. Für die Kleinen ist es wichtig, sich zu spezialisieren, beispielsweise auf Familien, und sich für diese Zielgruppe zu rüsten. Ein anderer Aspekt wird bis 2050 alle betreffen, die Klimaerwärmung. Für Seilbahnunternehmen ergibt sich daraus die Notwendigkeit, über eine moderne Beschneiungstechnik verfügen zu müssen, um den Skibetrieb auch bei wenig Naturschnee garantieren zu können. Wer vor den Kosten für diese Anlagen zurückschreckt, wird leider keine Chance haben. Zusätzlich wird die Seehöhe immer entscheidender werden. Fremdenverkehrsorten unter 1500 Metern lege ich dringend eine Umorientierung nahe, denn diese werden ohne den Skisport existieren müssen, zumal durch die steigenden Temperaturen in dieser Höhe auch die künstliche Schneeproduktion an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stoßen wird.
Skigebiete, die an einem Plan B arbeiten, sucht man dennoch wie die Nadel im Heuhaufen. Zu nahezu jedem Saisonstart präsentiert man den Besuchern einen neuen Lift, eine neue Abfahrt, ein neues Après-Ski-Lokal. Die mäßigen Zukunftsprognosen scheinen das Expansionsbestreben der Seilbahnunternehmen nicht zu bremsen. Anna Ladinik ist damit täglich konfrontiert.
Als Landesumweltanwältin prüfe ich im Auftrag der Tiroler Landesregierung jährlich über 1000 Bauvorhaben von Liftbetreibern. Diese befinden sich heute in einem komplexen Spannungsfeld, weil ihre Lifte und Geräte für die Pistenpräparierung auf dem neuesten Stand sein müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Gleichzeitig haben sie natürlich dafür zu sorgen, dass sie ausreichende Erlöse erzielen, um das alles finanzieren zu können. Gleichzeitig dürfen aber die Tageskarten nicht unerschwinglich werden. Leider wird im Zuge von Baumaßnahmen oft vergessen, auch die Natur in die Kalkulation mit einzubeziehen. Wir haben im Moment zum Beispiel Ansuchen von Liftbetreibern in Genehmigungsverfahren, die darauf abzielen, ganze Grate wegzusprengen, weil die Berge nicht so gewachsen sind, wie sich die Liftbetreiber das wünschen.
Ladinik hat ein Beschwerderecht im sogenannten Umweltverträglichkeitsprüfverfahren.
Ehrlich gesagt fühle ich mich schon manchmal verloren bei dieser Fülle an Anträgen. Es ist wie ein Kampf gegen Windmühlen, weil im Endeffekt können meine Beschwerden nur selten etwas bewirken.
Grund dafür sei laut Ladinik die Abhängigkeit der Regionen vom Fremdenverkehr.
Die ökonomische Komponente des Skisports ist so stark geworden, dass man davon ein unmittelbares öffentliches Interesse ableiten kann. Denn der Tourismus hat nicht nur einen Effekt auf Lifte, Hotels und Gastronomie. Die unterschiedlichsten Branchen profitieren indirekt von seiner Wertschöpfung. Handwerksbetriebe wie Tischler beispielsweise, die es heutzutage sonst eher schwer haben, leben in touristischen Gegenden neu auf. Wenn eine Region vom Tourismus lebt, hat das eine sehr starke Auswirkung auf Rechtsverfahren. Viele Bauprojekte der Bergbahnen müssen selbst dann gestartet werden, wenn mehrere Faktoren wie beispielsweise ein massiver Eingriff in die Umwelt dagegen sprechen.
Abschnitt 2.
Unter der einheimischen Bevölkerung führen Bauprojekte immer wieder zur Polarisierung. Für die Verwirklichung großer Projekte sind häufig Umwidmungen notwendig. Hubert Fischer vom Österreichischen Naturschutzbund erläutert die Sensibilität der Thematik.
Im Moment ist es so, dass auf kommunaler Ebene, also in den Ortschaften selbst, entschieden wird, welcher Acker in einem Baugrund umgewidmet wird. Das sollte sich meiner Meinung nach dringend ändern. Derart weitreichende Beschlüsse für die Natur und die Bevölkerung gehören unbedingt auf eine höhere Ebene verlegt, am besten in die Kompetenz des Landes. Was passiert, wenn die Gemeinden das selber machen, sieht man zum Beispiel im Pinzgau. Das Landschaftsbild leidet unter der Zersiedelung. Wo früher ein Bauer seine Kühe hat weiden lassen, steht jetzt ein Apartmentkomplex und keiner weiß genau, wem der nützen soll. Die Pisten sind zu Spitzenzeiten doch mit den aktuellen Nächtigungszahlen schon voll.
Außerdem, so Fischer, mache man sich immer abhängiger vom Tourismus, wenn freie Flächen, die ursprünglich der Lebensmittelproduktion dienten, verbaut werden.
Ich finde es ganz wichtig, dass bei uns keine Äcker mehr als Bauland herhalten müssen.
Der Alpenforscher Siegfried Haller beschäftigt sich mit dem Einfluss des Fremdenverkehrs auf das alltägliche Leben in den Tourismusregionen.
In Wintersportorten wie St. Anton kostet die monatliche Miete für einen 10 Quadratmeter großen Raum ca. 750 Euro, weil jedes freie Zimmer an Touristen vermietet wird. Für die ansässigen Bürger stellt das einen unglaublichen finanziellen Druck dar. Da hilft auch ein hohes Einkommen nicht, um dem standzuhalten. Zusätzlich verstärken Auswärtige mit viel Geld, die sich dauerhaft Ferienunterkünfte anmieten oder gar kaufen, den Wettbewerb noch weiter und bringen der Region kaum Wertschöpfung. Aus diesen Gründen entscheiden sich vor allem die Jungen dazu, ihre Zukunft woanders aufzubauen. Das hat übrigens auch direkte Auswirkungen auf den Fremdenverkehr. Gibt es zu wenig Einwohner in einer Gemeinde, so ist sie nicht mehr authentisch und verliert ihren Reiz als Urlaubsziel.
Abschnitt 3.
Skigebiete verfolgen das Ziel, eine hohe Auslastung an möglichst vielen Betriebstagen zu erreichen. In Kitzbühel beispielsweise beginnt die Skisaison daher schon im Oktober. Und das auch, wenn im Tal noch Badetemperaturen herrschen. Die Geschäftsführung der Kitzbüheler Bergbahnen erklärt:
Frischen Kunstschnee kann man zu dieser Jahreszeit nur unter Beigabe von bakteriellen Zusätzen erzeugen. Dieses Vorgehen lehnen wir aber grundsätzlich ab. Der geniale Trick, den wir anwenden, nennt sich Snow Farming. Dabei werden Schneereste des Vorjahres unter isolierenden Matten konserviert und Anfang Oktober auf den Hängen verteilt und plattgewalzt. Natürlich stellt das Einlagern des Schnees einen erhöhten Energiebedarf dar. Dennoch ist es die beste Möglichkeit, um die Skisaison zu verlängern. Das Konzept funktioniert für uns einwandfrei. Bestätigt wird das durch unsere Gäste, von denen tolle Rückmeldungen kommen. Sie sind mit dem Fahrgefühl auf dem Vorjahresschnee sehr zufrieden.
Auf der Suche nach alternativen und schneesicheren Gebieten werden Gletscher als Skigebiet immer interessanter. Ladinig weiß, wie der Gletschertourismus abläuft.
Damit die Gletscher länger befahrbar bleiben, werden heutzutage auch hier schon Beschneiungsanlagen für die Herstellung von technischem Schnee eingesetzt. Für die Instandhaltung der Pisten ist es außerdem notwendig, Gletscherspalten zu schließen. Das wäre sonst viel zu gefährlich. Die Gletscherspalten müssen also von Baggern mit Eis zugeschaufelt werden. Dafür wird meterhoch Eis abgetragen. Dieses Eis schmilzt dann natürlich viel schneller als das, das fest mit dem Gletscher verbunden ist. Die klimabedingte Abschmelzung auf diese Weise zu beschleunigen, finde ich sehr problematisch. Aus meiner Sicht wäre es wichtig, diese sensible Zone zu schonen und so wenig wie möglich in die natürliche Beschaffenheit von Gletschern einzugreifen.
Abschnitt 4.
Um die Wirtschaftlichkeit eines Skigebiets und dessen Zukunftssicherheit zu verbessern, kann ein Blick in die Vergangenheit hilfreich sein. Dazu Marion Stiegler.
Erst seit ca. 20 Jahren verzeichnet Österreich im Winter mehr Gäste als im Sommer. 1975 beispielsweise wurden im Sommer über 70 Millionen Nächtigungen dokumentiert, im Winter weniger als die Hälfte. Dieses Verhältnis wieder zu erlangen ist absolut nicht unser Ziel, aber im Sommertourismus der Skigebiete liegt noch viel Potenzial. Und jetzt ist die Zeit, dafür zu sorgen, dass es ausgeschöpft wird. Denn die kühleren Temperaturen in den Alpen stellen eine immer interessanter werdende Abwechslung zum heißen Strandurlaub dar. Wird also eine Seilbahn auch im Sommer genutzt, beispielsweise um Wanderer oder Radfahrer zu befördern, kann das Investitionen für den Winterbetrieb absichern. Die Wertschöpfung ist im Sommer zwar geringer, weil der Wintergast pro Tag deutlich mehr Umsatz bringt, dennoch lohnt es sich, einen flächendeckenden Betrieb der Hütten und Gasthäuser auf den Bergen während der gesamten Sommersaison anzubieten.
Auch in der benachbarten Schweiz sucht man nach Strategien, den Wintertourismus auszubauen. Im ehemaligen Skigebiet Les Diablerets in den südwestlichen Berner Alpen konnte man trotz aller Bemühungen einen Konkurs vor ca. 15 Jahren nicht verhindern. Geschäftsleute aus der Umgebung kauften die Firma und investierten 30 Millionen Franken in den Ausbau des neu eröffneten Skigebiets Glacier 3000. Denn die wunderbare Umgebung in den schneebedeckten Bergen reicht als Anreiz, die Schweizer Alpen zu besuchen, längst nicht mehr aus. Zu groß ist in einer globalisierten Welt die Konkurrenz, die beispielsweise von den Winterangeboten Islands oder den skandinavischen Ländern ausgeht. Das neue Konzept sieht vor, aus dem gewaltigen Touristenpotenzial Asiens zu schöpfen. Der Seilbahnchef des Glacier 3000 verbringt deswegen jährlich 2 bis 3 Monate in Asien, um sein Skigebiet persönlich zu vermarkten. Skifahrer sind am Glacier 3000 inzwischen allerdings in der Minderheit. Die meisten Gäste sind Fußgänger aus Asien, die ihre ersten Erfahrungen mit Schnee und Eis machen. Für Tourismusregionen, die Gefahr laufen, in Zukunft von klimabedingter Schneearmut betroffen zu sein, findet Marion Stiegler klare Worte.
Skigebiete sollten althergebrachte Wintersportarten wie Langlaufen oder Rodeln, die geringere Schneemassen erfordern, wieder aktivieren. Auch Wanderungen und Spaziergänge können vielen Gästen einen schönen Winterurlaub bescheren. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang außerdem den 4-Jahreszeiten-Tourismus. Gesundheitstourismus, Seminartourismus oder Kurtourismus sind gänzlich jahreszeiten- und klimaunabhängig und haben aufgrund ihrer Stabilität großes Potenzial. Ich kann mir vorstellen, dass Skigebiete um eine dieser Sparten ergänzt werden. Über die Urlauber sollte man wissen, dass sich durch den demografischen Wandel die Gruppe der 50- bis 69-Jährigen in den nächsten Jahren vermutlich weiter vergrößern wird. Diese Generation ist heutzutage ebenso aktiv wie die Jüngere, hat durchschnittlich aber ein größeres Einkommen zur Verfügung.
Dem österreichischen Wintertourismus steht keine leichte Zeit bevor. Selbst wenn es gelingt, ihn an sich verändernde klimatische Bedingungen anzupassen, sollte das Ziel, dem Klimawandel entgegenzuwirken, keinesfalls auf die lange Bank geschoben werden.
Aufgabe 2. Lesen Sie Aufgabe 2 gut durch. Sie haben 90 Sekunden Zeit. Situation. Sie hören nun einen Vortrag. Hören Sie gut zu und ergänzen Sie während des Hörens die Notizen. Sie hören den Text 2-mal.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Vortrag mit dem Titel »Die Donau in Wien«. Wie Sie bestimmt ahnen, ist die Stadt schon seit ihrer Entstehung eng mit der Donau verknüpft. Flüsse erleichtern für die Menschen vieles, wie etwa Handel und Mobilität. Und so gibt es auch im Gebiet rund um Wien schon eine lange Siedlungsgeschichte, die bis in die Jungsteinzeit zurückreicht. Die Donau in Wien hat ursprünglich aber nicht so ausgesehen, wie wir sie heute kennen, mit ihrem Hauptfluss und den bekannten Nebenarmen Alte und Neue Donau und dem Donaukanal. Was viele nämlich nicht wissen, Die Donau hat bei Wien ein großes Gefälle und verfügt noch über die Merkmale eines Gebirgsflusses. Die Wassermengen schwanken stark und sie führt viel Geschiebe, also Sand und Steine mit sich. In früheren Zeiten hat sie sich deshalb bei der Engstelle vor Wien in ein riesiges Geflecht von flussarmen Auen und Inseln verzweigt. Ihr Erscheinungsbild hat sich permanent verändert. Vor allem bei Überschwemmungen wurden Uferbänke abgetragen und anderswo Material angelagert. Ganze Donauarme verschwanden und neue entstanden. Die zahlreichen Donauarme bei Wien wurden wirtschaftlich genutzt, etwa für Mühlen. Diese waren an Schiffen befestigt und bedienten sich der Antriebskraft des Wassers, um zum Beispiel Getreide zu mahlen. Sie waren bis ins 19. Jahrhundert im Einsatz. Der Donaukanal, früher Wiener Arm genannt, fließt am Zentrum der Stadt vorbei. Er war von der römischen Herrschaft an bis ins Mittelalter der stabile Hauptarm des Flusses und nicht wie heute ein schmaler Nebenarm. Hier konnten Schiffe und Boote, die Menschen und Waren transportierten, direkt vor den Toren der Stadt anlegen. Durch die Ablagerung von Sedimenten verschoben sich die Wassermassen allerdings immer weiter weg von der Stadt und der Hauptarm verlagerte sich nach Nordosten. Man wollte daher das Wasser mit Uferverbauungen zurücklenken, damit der Wiener Arm nicht verlandet. Außerdem verwendete man mit Muskelkraft betriebene Handbagger, um Schotter und Sand zu entfernen. Solche Regulierungseingriffe in die Flusslandschaft gab es seit Ende des 16. Jahrhunderts. Die Verschiebung des Hauptarms ließ sich damit zwar nicht unterbinden, man bemühte sich aber, zumindest den Wiener Arm schiffbar zu erhalten. 1870 bis 75 wurde schließlich mit der ersten großen Donauregulierung ein nachhaltiger Eingriff in die Wiener Donaulandschaft vorgenommen, mit dem man eine weitere Verlagerung des Hauptarms weg von der Stadt verhinderte und auch den Hochwasserschutz verbesserte. Man legte ein künstliches Flussbett für einen neuen Hauptarm an, der nun viel größere Wassermengen an der Stadt vorbeiführen konnte. Dies beeinflusste das Ökosystem der Donau massiv. Viele Seitenarme wurden zugeschüttet oder vom Fluss abgeschnitten. Wie entlang des gesamten Flusslaufs der Donau ist deshalb auch in Wien nur mehr wenig natürliche Flusslandschaft übrig geblieben. Für Naturliebhaber und Vogelkundler ein heißer Tipp ist aber die Lobau im Nordosten von Wien mit ihrer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt. Die Lobau gehört zum Nationalpark Donauauen und damit ist Wien die einzige europäische Großstadt mit einem Nationalpark innerhalb der Stadtgrenzen. Die Regulierungen und Eingriffe in die Natur haben auch negative Folgen gebracht. Nicht nur in Wien. Die Kraftwerke entlang der Donau halten beispielsweise Steine und Sand zurück. Durch die Flussregulierung fließt das Wasser schneller und spült das vorhandene Geschiebe schneller fort. Dadurch gräbt sich der Fluss immer mehr ein und könnte zum sandigen Untergrund durchbrechen und diesen ausspülen. Das hätte gravierende Folgen für Umwelt und Schifffahrt. Was wird dagegen unternommen? Die Via Donau, eine österreichische Wasserstraßengesellschaft, führt zum Beispiel gewässerökologische Maßnahmen durch, bei denen Ufersicherungen wieder rückgebaut und Donaunebenarme erneut mit dem Hauptstrom vernetzt werden. Damit können Sedimente wieder in den Hauptstrom zurückfließen. Heute lautet die Devise also: Zurück zur Natur. Vielen Dank.
Sie hören den Text jetzt zum zweiten Mal.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Vortrag mit dem Titel »Die Donau in Wien«. Wie Sie bestimmt ahnen, ist die Stadt schon seit ihrer Entstehung eng mit der Donau verknüpft. Flüsse erleichtern für die Menschen vieles, wie etwa Handel und Mobilität. Und so gibt es auch im Gebiet rund um Wien schon eine lange Siedlungsgeschichte, die bis in die Jungsteinzeit zurückreicht. Die Donau in Wien hat ursprünglich aber nicht so ausgesehen, wie wir sie heute kennen, mit ihrem Hauptfluss und den bekannten Nebenarmen Alte und Neue Donau und dem Donaukanal. Was viele nämlich nicht wissen, die Donau hat bei Wien ein großes Gefälle und verfügt noch über die Merkmale eines Gebirgsflusses. Die Wassermengen schwanken stark und sie führt viel Geschiebe, also Sand und Steine mit sich. In früheren Zeiten hat sie sich deshalb bei der Engstelle vor Wien in ein riesiges Geflecht von flussarmen Auen und Inseln verzweigt. Ihr Erscheinungsbild hat sich permanent verändert. Vor allem bei Überschwemmungen wurden Uferbänke abgetragen und anderswo Material angelagert. Ganze Donauarme verschwanden und neue entstanden. Die zahlreichen Donauarme bei Wien wurden wirtschaftlich genutzt, etwa für Mühlen. Diese waren an Schiffen befestigt und bedienten sich der Antriebskraft des Wassers, um zum Beispiel Getreide zu mahlen. Sie waren bis ins 19. Jahrhundert im Einsatz. Der Donaukanal, früher Wiener Arm genannt, fließt am Zentrum der Stadt vorbei. Er war von der römischen Herrschaft an bis ins Mittelalter der stabile Hauptarm des Flusses und nicht wie heute ein schmaler Nebenarm. Hier konnten Schiffe und Boote, die Menschen und Waren transportierten, direkt vor den Toren der Stadt anlegen. Durch die Ablagerung von Sedimenten verschoben sich die Wassermassen allerdings immer weiter weg von der Stadt und der Hauptarm verlagerte sich nach Nordosten. Man wollte daher das Wasser mit Uferverbauungen zurücklenken, damit der Wiener Arm nicht verlandet. Außerdem verwendete man mit Muskelkraft betriebene Handbagger, um Schotter und Sand zu entfernen. Solche Regulierungseingriffe in die Flusslandschaft gab es seit Ende des 16. Jahrhunderts. Die Verschiebung des Hauptarms ließ sich damit zwar nicht unterbinden, man bemühte sich aber, zumindest den Wiener Arm schiffbar zu erhalten. 1870 bis 75 wurde schließlich mit der ersten großen Donauregulierung ein nachhaltiger Eingriff in die Wiener Donaulandschaft vorgenommen, mit dem man eine weitere Verlagerung des Hauptarms weg von der Stadt verhinderte und auch den Hochwasserschutz verbesserte. Man legte ein künstliches Flussbett für einen neuen Hauptarm an, der nun viel größere Wassermengen an der Stadt vorbeiführen konnte. Dies beeinflusste das Ökosystem der Donau massiv. Viele Seitenarme wurden zugeschüttet oder vom Fluss abgeschnitten. Wie entlang des gesamten Flusslaufs der Donau ist deshalb auch in Wien nur mehr wenig natürliche Flusslandschaft übrig geblieben. Für Naturliebhaber und Vogelkundler ein heißer Tipp ist aber die Lobau im Nordosten von Wien mit ihrer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt. Die Lobau gehört zum Nationalpark Donauauen und damit ist Wien die einzige europäische Großstadt mit einem Nationalpark innerhalb der Stadtgrenzen. Die Regulierungen und Eingriffe in die Natur haben auch negative Folgen gebracht, nicht nur in Wien. Die Kraftwerke entlang der Donau halten beispielsweise Steine und Sand zurück. Durch die Flussregulierung fließt das Wasser schneller und spült das vorhandene Geschiebe schneller fort. Dadurch gräbt sich der Fluss immer mehr ein und könnte zum sandigen Untergrund durchbrechen und diesen ausspülen. Das hätte gravierende Folgen für Umwelt und Schifffahrt. Was wird dagegen unternommen? Die Via Donau, eine österreichische Wasserstraßengesellschaft, führt zum Beispiel gewässerökologische Maßnahmen durch, bei denen Ufersicherungen wieder rückgebaut und Donaunebenarme erneut mit dem Hauptstrom vernetzt werden. Damit können Sedimente wieder in den Hauptstrom zurückfließen. Heute lautet die Devise also: Zurück zur Natur. Vielen Dank.
Sie haben jetzt 90 Sekunden Zeit, alle Antworten auf den Antwortbogen zu übertragen. Ende des Prüfungsteils hören.